Hello, this is Yoko Ono. Stay tuned to watch the special.
The Ballad of George and Yoko, so lautet die Überschrift dieser Stunde. Und damit hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Was verbindet George Harrison und Yoko Ono, außer dass sie beide mit John Lennon viel gemein hatten, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise? Von George weiß man nur, dass er sich nicht gerade freundlich über Yoko Ono geäußert hat, nachzulesen im offiziellen Beatles Anthology Buch. Eine echte Gemeinsamkeit ist, dass beide im Februar geboren wurden und in diesem Februar stehen bei beiden runde Geburtstage an. Yoko wurde am 18. Februar 1933 geboren, kann also ihren 80. Geburtstag feiern, und George wurde am 25. Februar 1943 geboren, wäre jetzt also 70 Jahre alt geworden. Er starb im November 2001. Der weitaus überwiegende Teil dieser Kramladenstunde soll aber Yoko Ono vorbehalten sein, denn sie ist derzeit künstlerisch präsent und aktiv wie kaum zuvor. Seit kurzem wird die einstmals geächtete japanische Hexe als eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit gefeiert. Sogar ihr langjähriger Intimfeind Paul McCartney äußerte kürzlich anerkennende Worte zu ihrer Kunst und sprach sie sensationell von der Schuld frei, die Beatles-Trennung verursacht zu haben. Die so von der schlimmsten Last, die in der Popgeschichte einem Menschen aufgehalst werden kann, nun befreite Yoko Ono feiert ihren 80. Geburtstag überraschenderweise in Deutschland mit einem Geburtstagskonzert in Berlin und einer großen Kunstausstellung in Frankfurt am Main. Sie kann entspannt feiern, ihre Kunst wird endlich auch von breiteren Kreisen wahrgenommen und anerkannt und Gottvater Paul persönlich erteilt ihr die Absolution. Was kann sie mehr erwarten? Das ist hart gewesen, doch jetzt wird es leichter gehen. Die harten Zeiten sind vorüber, zumindest für eine Weile. Die Blätter glitzern in der Sonne und ich lächle tief drinnen, sang Yoko schon 1980 in ihrem Song Hard Times Are Over. Ein langsamer Walzer mit großer Chorbegleitung, Yoko Onos Song Hard Times Are Over, entstammt der digitalisierten Remastered-Fassung des Albums Double Fantasy, die im Jahre 2000 von Yoko veröffentlicht wurde. Das berühmte Originalalbum Double Fantasy war im November 1980 auf den Markt gekommen, 3 Wochen vor John Lennons Ermordung. Die digital überarbeitete Wiederveröffentlichung von Double Fantasy erschien zusammen mit einer völlig neu bearbeiteten Remixed-Fassung des ersten Albums der Plastic Ono Band von 1970, was eine etwas merkwürdige Veröffentlichungspraxis war. Warum Yoko diese beiden Platten erst im Jahre 2000 remastered wiederveröffentlichte und warum gerade diese beiden, beantwortete Yoko so.
One, they're very good albums. And I like the younger generation to listen to them. Not just musically, but, well, musically as well, and messages as well. I think it's an eye-opener to them, I think. And also for the old fans, I know they love to have it again.
Beide waren sehr gute Alben, sagte Yoko, und sie wollte, dass gerade die jüngere Generation diese Alben hören könne, nicht nur musikalisch, sondern auch in Bezug auf die Botschaften. Diese Alben könnten den jungen Leuten die Augen öffnen und auch die älteren Fans würden sich darüber freuen, sagte Yoko. Warum sie nicht erst die Lennon-Alben Imagine von 1971, Mind Games von 1973 oder Walls and Bridges von 1974 digital veröffentlichte, sondern das 1980er Album Double Fantasy sozusagen vorzog, das verwunderte einige Beobachter. Lag es vielleicht daran, dass Double Fantasy zur Hälfte auch ihr eigenes Album war? Die Original-Langspielplatte von 1980 enthält 7 Songs von John und Yoko, nicht getrennt aufgeteilt, also die eine Plattenseite für Songs von John, die andere für Yokos Lieder, sondern jeweils abwechselnd aufeinanderfolgend. John und Yoko wollten mit dieser ineinandergreifenden Abfolge nicht nur auf die Gemeinschaftlichkeit des Albumprojektes und den Dialog zwischen den Songs hinweisen, sondern sie wollten auch verhindern, dass die vielen Lennon- und Beatles-Fans nur die Seite von Lennon spielen und die Yoko-Songs ignorieren würden. Denn damals, 1980, 10 Jahre nach der Beatles-Trennung, war Yoko noch längst nicht von der Beatles-Fangemeinde angenommen worden. Man musste sie sozusagen notgedrungen akzeptieren, wenn man sich nach wie vor für John Lennon interessierte, denn John ließ ja keinen Zweifel daran, dass man ihn nur mit Yoko gemeinsam haben konnte. Yoko hatte zuvor, also bis 1980, schon 4 eigene Soloalben veröffentlicht, die aber von der breiten Pop-Öffentlichkeit unbeachtet blieben und von den Beatles-Fans geradezu mit Absicht ignoriert wurden. Es war wohl eine schreckliche Form von Ironie, dass Yokos größter kommerzieller Erfolg bis heute ihre Single Walking on Thin Ice war, die wenige Wochen nach Johns Ermordung veröffentlicht wurde. Yokos berühmt-berüchtigte vokale Improvisationen waren hier in noch bescheidenem Umfang zu hören. Ihre gesanglichen Darbietungen gehörten ja zu den irritierendsten und am meisten kritisierten Dingen in Yokos Musik. Dazu später aber noch mehr. Noch am 8. Dezember 1980 arbeiteten John und Yoko an diesem Song Walking on Thin Ice. John spielte seine Leadgitarre zur Aufnahme hinzu. Es sollte seine allerletzte Aufnahme überhaupt bleiben. Als er am gleichen Abend mit Yoko vom Studio nach Hause zurückkam, wurde er vor dem Hauseingang erschossen. Die erste Rohabmischung des Songs, die er bei sich trug, fiel dabei mit dem zusammenbrechenden John auf den Boden. Welch eine Symbolik. Der Song Walking on Thin Ice, der als Single im Februar 1981 mit Platz 35 in England und Platz 58 in den USA die höchste Hitparadennotierung in der Plattengeschichte von Yoko Ono erreichte, war von Yoko natürlich vor Johns Ermordung geschrieben worden und enthielt die prophetischen Zeilen: Ich werde eines Tages weinen, doch die Tränen werden trocknen, auf welche Weise auch immer. Und wenn unsere Herzen zu Asche werden, bleibt nur eine Geschichte. Wenn man diese Yoko Ono-Komposition genauer unter die Lupe nimmt, dann könnte man im Groove und beim Bassriff Vergleiche herstellen zur Roxy Music Single Love is the Drug von 1975. Hören wir doch mal kurz den Bass-Einstieg von Roxy Music, dann direkt angeschnitten den Bassriff aus Yoko Onos Komposition und im Anschluss nochmals die gleiche Gegenüberstellung, erst Roxy Music, dann Yoko Ono. Es geht los mit Love is the Drug von Roxy Music. Da gibt es nicht nur gewisse Ähnlichkeiten zwischen Yoko Onos Walking on Thin Ice und der Single Love is the Drug von Roxy Music, sondern da finden sich auch frappierende Gemeinsamkeiten bei den Gitarrensounds im Solo von Walking on Thin Ice und im Solo eines berühmten Songs der Steve Miller Band. Ist diese Ähnlichkeit nicht fast schon als eine Übereinstimmung darzustellen, zumindest was die Idee angeht? Aber Achtung, wer hat hier von wem geklaut? Die Yoko Ono-Single Walking on Thin Ice, bei der John Lennon die Gitarre spielte, erschien im Februar 1981. Und der Song Abracadabra von der Steve Miller Band erschien im Mai 1982. Keine Frage also, wer hier wen beeinflusste. Auf die Frage, ob Yoko die Musik von John Lennon beeinflusst habe, antwortete sie:
Oh, maybe. But I don't think that, I mean, he was inspired by so many writers. He would probably say that he was inspired and influenced by the world itself, you know. And we all are like that. And then we met, and it was good that we stimulated each other. But it wasn't like, you know, we were born then, you know.
Mag sein, sagt Yoko Ono, aber ich weiß es nicht. Er wurde von so vielen Songschreibern beeinflusst. Er hätte wahrscheinlich gesagt, dass er von der Welt beeinflusst wurde, und das trifft wohl auf jeden von uns zu. Als wir dann zusammenkamen, war es gut, dass wir uns gegenseitig stimulierten, aber es war nicht so, dass wir neu geboren wurden, sagte Yoko. John wurde natürlich in ganz besonderer Weise von Yoko inspiriert. Die Performance-Aktionen, die er ab 1969 mit Yoko gemeinsam realisierte, waren natürlich allesamt durch Yoko ausgelöst worden, von den Bagism-Aktionen bis zu den Bait-Ins for Peace. Auch Johns politisch-kämpferische Phase 1972, die zum Album Sometimes in New York City mit politischen Flugblattliedern führte, wäre ohne Yoko kaum denkbar gewesen. Und wie viele Songs hat er über Yoko geschrieben, zum Beispiel Oh Yoko, Dear Yoko, Woman und so weiter. Der drittletzte Nummer-1-Hit der Beatles hieß The Ballad of John and Yoko, und selbst sein großartig verquerer Song aus dem weißen Album Happiness is a Warm Gun handelte von Yoko.
Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Happiness is a Warm Gun ist nur einer von vielen Lennon-Songs, die unmittelbar von Yoko Ono inspiriert wurden oder gar von ihr handelten. Der Abbey Road-Song I Want You, She's So Heavy, der hier im Hintergrund zu hören ist, hat nicht mehr Worte und handelt von seiner totalen Vernarrtheit in Yoko. Im Song Come Together singt er von Ono Sideboard. Die Musik zum Song Because hat sie direkt beeinflusst bzw. mitgeschrieben. Die Soundcollage Revolution No. 9 hat er nur mit ihr zusammen realisiert und so weiter. Sogar Paul McCartney hat einen seiner großen Beatles-Hits mehr oder minder unbewusst Yoko Ono zu verdanken. Sein Get Back Jojo liegt phonetisch zu nah am Namen Yoko, dass man überhören könnte, dass Pauls Refrain Get Back, die dorthin zurück, wo du hergekommen bist, auf Yoko zielte. Und wie ist Yoko von John beeinflusst worden? Ihre Antwort ist hochinteressant.
I think that I got a lot of things from him, tremendously. I was influenced tremendously by him. His attitude.
Yoko sagt, sie sei enorm von John beeinflusst worden, vor allem von seiner Einstellung. Sie selbst sei aus dem Elfenbeinturm der versnobten Avantgarde-Künstler gekommen, und John hätte die Einstellung gehabt, zu kommunizieren und sich auf die Leute einzustellen. Sie können sich noch erinnern, dass John und sie ein Ausstellungshappening mit dem Titel Your Hair präsentiert hätten und viele Presseleute seien anwesend gewesen. Und sie sei sofort ins Hinterzimmer geflüchtet. Doch er habe gesagt, sie müssten sich für die Fotografen zeigen und für die Presse zur Verfügung stehen. Und sie habe gedacht, oh, John sei ja eine so berühmte Person und dennoch würde er sich der Presse zur Verfügung stellen. Dort, wo sie als Künstlerin hergekommen sei, da würden die Avantgardisten dem Rummel eher den Rücken zukehren. Als sie dann den Film über die Hinterteile von Menschen gemacht habe und sich auch der Presse gestellt habe, da sei sie von ihren Avantgarde-Kollegen schief angeschaut worden. Man habe ihr unterstellt, sie wolle unbedingt groß herauskommen und bekannt werden und würde sich verkaufen. Und als dieser Freundeskreis sich zu einer Party traf, da wurde sie nicht mehr eingeladen, weil sie zu groß geworden sei und sich verkauft habe. Sie sei also aus einer völlig anderen Welt gekommen, der Kunstwelt, wo man denkt, Erfolg bedeutet Ausverkauf. Aber Johns Einstellung war, ja, wir müssen uns verkaufen und uns entsprechend einstellen. Darin habe sie eine Menge von John gelernt.
They were going to have a dinner party or something, but they decided not to invite me because I was too big now or something like that. You know, they felt like I sold out. Oh, sold out is the word, you know. So I come from a totally different world, art world, where people would feel that if you became big, then you're sold out. But from John's point of view, yes, we have to sell and we're going to accommodate. And I learned a lot from that.
So sang sie ungeniert, aber nicht unironisch, in ihrem Song Wouldn't It. Wäre es nicht nett, eine Heldin zu sein? Wäre es nicht nett, ein Star zu sein? Wäre es nicht nett, ein Star zu sein, cool und aufreizend mit einem passenden Grinsen dazu? So heißt es im Text dieses doppelbödigen Songs Wouldn't It, der auch thematisiert, wenn man kein Star sein will, sich zurückhält und sich still verhält, kann man auch nicht erschossen werden. Oder können die lieben Schwestern auch nicht an dem Seil herumschnippeln, an dem man oben in der Manege turnt. Wouldn't It stammt aus Yoko Onos Album Blueprint for a Sunrise aus dem Jahre 2001. Musikalisch ein nicht gerade sehr abwechslungsreicher, originell gemachter Song. Wie überhaupt die kompositorische Substanz der allermeisten Songs der Künstlerin Ono, die doch von der Avantgarde herkommt, nicht gerade als Offenbarung anzusehen ist. Aber ihre Avantgarde-Herkunft, vor allem als darstellende Künstlerin aus der Tradition der US-amerikanischen Fluxus-Kunstbewegung, stellt sie immer wieder gerne heraus. Schon in den 60er Jahren, noch vor dem Zusammentreffen mit John Lennon, hatte sie sich einen Namen als Aktions- und Konzeptkünstlerin gemacht und galt als bedeutende Vertreterin der Fluxus-Bewegung. Sie war musikalisch gebildet, hatte in ihrer Jugend eine klassische Ausbildung als Pianistin und Sängerin absolviert, sich für die Zwölftonmusik von Arnold Schönberg interessiert, war mit John Cage befreundet und gemeinsam mit dem Free-Jazz-Musiker Ornette Coleman auf der Bühne gestanden. Aus dieser ihrer Avantgarde-Position heraus relativierte sie den künstlerischen Gehalt der Lennon-McCartney-Musik, die sie vor ihrer Liaison mit John überhaupt nicht gekannt hatte und zu der sie zunächst auch keinen Bezug hatte. Aber sie machte John klar, wie sehr die Beatles-Lieder künstlerisch limitiert seien und die Möglichkeiten seiner Kreativität einengen. Yoko darf man wohl auch als die treibende Kraft in Johns Bemühung ansehen, sich von der hysterisch aufgeladenen Scheinwelt des Popstar-Ruhms und damit letztlich auch von seinem bisherigen Songschreiber und Kreativpartner Paul zu distanzieren und damit auch von den Beatles. Doch Yokos eigene Popkompositionen, die mit mehr oder weniger Unterstützung von John nach 1970 entstanden, hatten in der musikalischen Substanz kaum mehr Gewicht als die von ihr kritisierten Beatles-Songs. Nach Popkriterien beurteilt waren ihre Songs des Doppelalbums Approximately Infinitive Universe von 1973 als gehobener Durchschnitt einzuordnen, nicht weniger, aber auch nicht mehr.
People say I'm cool. Every day I thank God that I'm such a cool chick baby. When I'm on the phone, I thank God my voice sounds smooth and clear without a trace of tear. Of let me shave so I could hide my arms that day. It was a snowy day, shades of sleep, a lot of things I didn't want to know myself.
Yoko Ono and the Plastic Ono Band with Elephant's Memory aus dem Jahre 1973 und dem ausgezeichneten Doppelalbum Approximately Infinitive Universe. Daraus stammt dieser Song Death of Samantha, ein beeindruckender Song über ein verlorenes Baby bei einer Fehlgeburt, was Yoko Ono ja auch selbst erlebt hat. Der Song wurde 2007 von Steve Wilson, dem Mastermind der Art-Rock-Gruppe Porcupine Tree, remixed für Yoko Onos Album Yes, I'm a Witch. Auf die Frage, welche Art Hexe sie denn sei, antwortete sie dem Interviewer Markus Schneider, sie sei natürlich eine gute Hexe, aber ihre besondere Magie bestehe darin, dass sie diese Magie nicht kenne. Und dann erzählte sie dies. Es war einmal ein sehr großes Tier, das auf 8 Beinen lief. Eines Tages sagte jemand zu ihm, unglaublich, wie kann man denn auf 8 Beinen laufen? Das Tier dachte darüber nach und konnte sich selbst nicht erklären, aber es konnte auch nicht mehr laufen. Eine gewisse Naivität spricht aus dieser Geschichte wie aus vielen ihrer Kunstaktionen. So schrieb der Kritiker Harry Nutt, Zitat, tatsächlich ist ihr ganzes Werk von einer frappierenden künstlerischen Einfachheit. Den spektakulären Bait-ins und Sleep-ins lag stets ein naiv anmutender Gedanke zugrunde. Zitat Ende. Eine ihrer aktuellsten Aktionen ist das Betätigen einer Mini-Taschenlampe, mit der Lichtsignale in einer Art von Morsezeichen in die Welt hinaus und zu jedem Menschen gesendet werden. Und diese Lichtsignale, mit denen man seinen Gegenüber anleuchten, anblinken kann, sie bedeuten so viel wie I love you. Wie steht sie selbst zu diesen naiv wirkenden Aktionen, die sie ja schon gemeinsam mit John als Love and Peace Happenings veranstaltet hat?
Well, we're so naive, and even now, I learn so much. And why am I so naive still, you know? And it's well, I wouldn't say it's a curse. I mean, it wasn't a curse. I think that was part of the power that we had, that we could naively go into things and do things, you know? And I think artists do have that.
Ja, wir waren sehr naiv, sagt Yoko. Auch jetzt noch lerne ich viel über meine Naivität. Ich würde nicht sagen, das sei ein Fehler oder gar ein Fluch. Ich glaube, das war einfach ein Teil der Energie, die wir hatten, dass wir ganz naiv an Dinge herangegangen sind. Und ich glaube, Künstler haben diese Energie, sagt Yoko Ono. Ein ganz und gar naives Lied veröffentlichte sie in ihrem Album It's Alright, I See Rainbows von 1982. Schon fast zuckrig, kitschig und etwas nebulös New Age-mäßig sang sie Dream Love. Träume Liebe, Träume das Universum, Träume Kraft, Träume Ewigkeit, Träume werden wahr, singt Yoko Ono in diesem extrem naiven Lied Dream Love aus dem Jahre 1982. Yoko Ono ist eine vielseitige Künstlerin, hat deutliche Spuren in der Kunstwelt hinterlassen, von einer großen Lichtinstallation in Island bis zu einer kleinen weißen Postkarte mit einem Loch in der Mitte. A hole to see the sky. Dieses Loch, durch das man den Himmel sehen konnte, war ein Objekt bei der Documenta 5 in Kassel 1972. Yoko Ono hat inzwischen 14 Alben veröffentlicht und sich damit als Musikerin, Songschreiberin und Sängerin besonders hervorgetan. was viele Pop-Rock-Fans an ihr nicht so sehr mögen oder sogar überhaupt nicht abkönnen, ist ihre Gesangsstimme bzw. Singweise. Viele meinen kategorisch, sie könne einfach nicht singen oder ihr hysterisches Geschrei ginge nur auf die Nerven. Subjektive Geschmacksurteile, Vorlieben und Abneigungen muss man akzeptieren. Doch zu kritisieren ist der Vorwurf, Yoko könne nicht singen, denn das ist falsch. Yoko hatte schon in jungen Jahren eine profunde Gesangsausbildung im klassischen Fach. Sie studierte sogar deutsche Kunstlieder der Romantik und übte sich in einer entsprechenden Vokaltechnik, die mehr mit Operngesang als mit Rockmusik zu tun hat. Yokos Stimme verfällt immer wieder in ein angelerntes, für Popverhältnisse extremes Vibrato. Doch dieses Vibrato aus der klassischen Gesangstechnik beherrscht sie nicht, wie es die klassische Gesangserziehung vorgibt, behaupte ich einmal. Weil sie ihr starkes Vibrato nicht exakt unter Kontrolle hat, verfehlt sie oft die richtige Intonation ein wenig. Das heißt, manche ihrer Gesangstöne klingen leicht schief, nicht unbedingt falsch, aber wackelig. Dies lässt den Eindruck bei vielen entstehen, sie könne gar nicht richtig singen. Auf diese Weise, nicht so ganz richtig, singt aber auch ein Bob Dylan oder Lou Reed oder Tom Waits oder auch eine Janis Joplin, ein Udo Lindenberg sogar ziemlich extrem. Aber all diese leicht schief singenden Vokalisten setzen ihre Stimme in der afroamerikanischen Blues-Tradition ein und damit passt halt jedes schiefe Tönchen wunderbar in einem Pop-Rock-Kontext. Yokos opernhafte Schrägstimme wird dagegen von Pop-Ohren als unpassend empfunden. Dazu kommt natürlich noch Yokos Neigung zu freien gesanglichen Exkursen und schrillen Improvisationen, die allerdings auch nicht unbedingt mit einem ausgebildeten Jazzgesang übereinstimmen. Ein Beispiel zu Yokos eigenwilligem Gesang und zu Botschaften, die für sie typisch sind: Hör auf dein Herz, respektiere deine Intuition, hab Mut. Man achte hier mal auf ihre gesanglichen Wackler, speziell beim Wort Rising. So heißt auch das folgende Stück. Rising, so hieß schon Yoko Onos Album von 1996. Dies war nun gerade ein Ausschnitt aus dem Titel Rising 2, enthalten im Album Blueprint for a Sunrise von 2001. Zu ihrem 80. Geburtstag zeigt die Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main ab dem 15. Februar eine Retrospektive der Konzept- und Performance-Künstlerin Yoko Ono. Zu sehen sind Videos, Installationen und Objekte wie etwa Yokos White Chess Set, ein Schachspiel, bei dem alle Figuren weiß sind, um die Konfrontation ad absurdum zu führen. Oder We're All Water, eine simple Regalanordnung von kleinen Wasserflaschen, die alle mit dem Namen unterschiedlicher Persönlichkeiten beschriftet sind. Die Idee dahinter lautet, wir sind alle Wasser, nur in unterschiedlichen Behältnissen. Oder Sky Peace to Jesus, eine Performance, die Yoko Ono selbst in Szene setzen wird. Zitat: Musiker der jungen deutschen Philharmonie werden nach und nach mit Mullbinden so umwickelt, dass ihre Musik buchstäblich erstickt. In Berlin wird Yoko dann am Vorabend ihres 80. Geburtstages selbst musikalisch aktiv. Dazu lässt sie die 1969 mit John Lennon gemeinsam gegründete Plastic Ono Band wieder aufleben, angeführt von ihrem Sohn Sean Ono Lennon. Für viele überraschend feiert Yoko Ono also ihren 80. Geburtstag nicht in New York oder London, sondern in Frankfurt und Berlin. Der Kramladen würdigte Yoko Ono mit ein paar ihrer originellen Songs. Und auch das zweite Mitglied aus der Beatles-Familie mit einem runden Geburtstag im Februar soll noch kurz zu Ehren kommen. Am 25. Februar kann George Harrisons 70. Geburtstag begangen werden. Zu seinem 10. Todestag war im November 2011 Martin Scorseses Filmdokumentation George Harrison – Living in the Material World erschienen, das bis dato letzte große Werk, das dem stillen Beatle nochmals große Aufmerksamkeit in der Pop-Öffentlichkeit verschaffte. Harrison war ein spiritueller Musiker, der täglich meditierte, was ihn aber auch nicht davon abhielt, ein begeisterter Beobachter der in meinen Augen absurden Raserei im Kreis herum, also der Formel-1-Rennen zu sein. Verträglicher mit seinem spirituellen Image war da schon seine Beschäftigung, Kinofilme zu produzieren. Letztlich entschied er sich aber gegen das materialistische Leben und wurde Gärtner. Der Mann, der die Sitar in die Popmusik einführte und die Popkultur für die indische Philosophie öffnete, erfand, Zitat, die größte Genugtuung darin, die Pflanzen in seinem Garten umzutopfen. Living in the Material World, das ist ein Kernsatz und ein Schlüsselsong für George Harrison. Sein 70. Geburtstag am 25. und Yoko Onos Geburtstag am 18. Februar waren die Anlässe für das Thema dieses Kramladens von und mit Volker Rebell. Eine letzte Frage noch an Yoko Ono, wie würde sie gerne in Erinnerung bleiben? Ihre Antwort, sie hoffe, dass man sie etwas freundlicher beurteilen werde. Doch auch die andere Seite, angegriffen worden zu sein, hätte Aufmerksamkeit gebracht und dazu geführt, dass ihr Werk letztlich besser verstanden werde und manchen zu etwas Inspiration verholfen habe, worüber sie sich sehr freue. Und über all diese Missverständnisse und was man alles hätte durchmachen müssen, sei man doch weiser geworden und das hätte dazu geführt, sich untereinander etwas besser zu verstehen und das sei doch ein Lernprozess für jeden von uns.
Well, I hope they would be kind to me a little, you know, be kind. But also, the other thing is, through being attacked so much, etc., but also there's the other side, the people who really understand me, understand my work at least, and sort of like, you know, get some inspiration or something out of that, which is very nice. And I enjoy that. And also, through the kind of misunderstanding and all that that we went through together, and we became wiser, and now we understand each other a little bit more, etc. And it just really helped us too. It was like a learning process for all of us, you know. That's how I feel.